Die UFO-Geschichte muss neu geschrieben werden, denn so wie es aussieht, begann sie schon 1945 mit einem spektakulären UFO-Crash. Das geht aus dem neuen Buch von Jacques Vallée und Paola Harris hervor. Wir haben weltweit das erste Interview mit den beiden Autoren. Außerdem, was steckt eigentlich hinter den UFO-Videos der US-Marine? Warum ermittelt der Generalinspekteur des US-Militärs in Sachen UFOs und was könnte er dabei herausfinden? Über all das und mehr reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das potenziell wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und ja, da rollt einiges auf uns zu. Die Geschwindigkeit wird immer größer. Und man kommt ja kaum noch hinterher, das alles auseinander zu klammbüsern, was da passiert. Jedenfalls ich allein nicht, aber ich habe Verstärkung, nämlich wie immer den sensationellen Dirk Pohlmann.
Ja, und der freut sich diesmal besonders, bei dieser Folge dabei zu sein, weil wir wirklich ziemliche Hammersachen haben. Also ich muss zuerst mal sagen, das Interview hat Robert gekriegt, nicht ich. Das liegt daran, dass er sozusagen in Europa wohl eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Person auf diesem Sektor ist. In Amerika, ja, da kommt der Ossi wieder, der ist etwas zu bescheiden. Deswegen hat er ja mich als Wessi, mit ein bisschen zu tun. Also er ist eben in der Lage, mit den Leuten alle zu reden. Also das heißt von Louis Elizondo, Jacques Vallée ist ja mein wissenschaftliches Idol auf diesem Sektor, jetzt mit Avi Loeb, um den es auch nochmal gehen wird. Und das ist wirklich, das Interview ist spektakulär, der Fall ist spektakulär. Ich dachte, ich kenne mich einigermaßen gut aus, nicht sehr gut, aber einigermaßen gut in diesem Sektor, hatte davon noch nie etwas gehört und ich denke, dass es eine ganz wichtige Sache in Zukunft sein wird, weil sie verschiedene Dimensionen aufmacht, um was es gehen könnte. Es geht auch wieder um Nuklearenergie. Das hatte ich ja in unserem allerersten langen Interview schon mal gesagt, nach dem Motto, die Kinder haben die Streichhölzer gefunden. Wenn die Menschen anfangen, mit Nuklearenergie rumzufummeln, das ist ein guter Indikator, wenn man sucht, wahrscheinlich besser als Radiowellen im All. Ja? Also wenn eine Zivilisation Nuklearenergie in der Lage ist, technisch zu bearbeiten, muss sie einen Entwicklungsstand haben, der hoch ist. Oder sagen wir, eine bestimmte Stufe hat. Wir denken immer, wir wären die schlauesten Kids on the block im Universum, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja. Und da ist eine Menge los und jetzt eben dieser neue UFO-Crash. Es ist spektakulär. Also ich denke, es lohnt sich dann auch für die Leute, die lange Version anzugucken. In diesem Fall kann ich guten Gewissens sagen, dass ich sehr empfehlen kann, wenn wir darauf kommen. Das Interview ist ein Hammer, was du da geführt hast.
Ja, vielen Dank. Hier ist das neue Buch von Jacques Vallée und Paola Harris, Trinity, The Best Kept Secret. Es gab ja einige Verwirrungen darüber. Das neue Buch hatte Jacques Vallée bei Joe Rogan angekündigt und da hieß es noch The Best Kept Secret. Und dann haben sie es zurückgezogen und dann erschien kurze Zeit darauf dieses Cover hier bei Amazon. Und das Buch soll also jetzt am Wochenende rauskommen oder innerhalb der nächsten paar Tage jedenfalls, haben sie mir gesagt. Und der Fall an sich ist gar nicht so neu. Man hat schon vorher davon gehört. Ich glaube, das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war von Paola Harris selbst 2011 bei einem Exopolitik-Meeting an der Universität von Porto. Und da hat sie schon kurz über diesen Fall erzählt. Aber so wie es scheint, ist das erst dadurch wieder richtig ins Rollen gekommen, dass Jacques Vallée sich bei ihr gemeldet hat und gesagt hat, hey, du hast es doch schon alles untersucht hier und ich finde das auch hochinteressant, lass uns da mal zusammen gucken. Und um was es dabei gehen wird in diesem Buch und viele, viele Hintergründe, die wir abseits dieses Interviews, was ich geführt habe, dann noch beleuchten können, darüber reden wir dann im weiteren Verlauf der Sendung exklusiv für Abonnenten von Exomagazin TV, von unserer Webseite Exomagazin TV. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn wir schon mal so ein geiles Interview haben. Wir müssen natürlich auch unseren Abonnenten etwas bieten können. Und das ist natürlich hier der Fall. Dirk, aber wir nähern uns ja immer, das ist ja unsere Tradition hier sozusagen in der Sendung, dass wir uns immer erstmal so ganz vorsichtig so rantasten an das Thema. Und in den letzten Sendungen haben wir dann immer die allgemeinen Sachen aus der Astrophysik oder was es da so für Erkenntnisse gibt in der Astrobiologie genommen. Aber jetzt braucht man ja eigentlich man kommt ja in Amerika gar nicht mehr drum rum, um diese Nachrichten. Man schlägt Scientific American auf und dann findet man hier zum Beispiel so einen Artikel hier von Avi Loeb. Was sollten wir tun, wenn Außerirdische aufkreuzen? Im Scientific American von Avi Loeb. Du hast es ja auch gelesen, Dirk, ja?
Ja, ja. Das erste Absatz ist deine Intro. Potenziell wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte steht dann sozusagen genauso drin. Und ich habe ja gesagt, Avi Loeb ist, ich habe das mit Oumuamua verfolgt. Ich finde, der hat einen guten, wissenschaftlich skeptischen, offenen, mutigen Umgang damit. Also so, wie ich das von einem Wissenschaftler erwarte. Alle drei Eigenschaften und er macht hier das Thema auf, also da, was ich sagte mit denen, dass wir glauben, dass wir die schlauesten Kids in der Nachbarschaft sind, das ist aus diesem Artikel geklaut, dieser Gedankengang, oder übernommen, sagen wir. Ich kann das nur empfehlen, weil das ist die vernünftigste Grundsatzerklärung zu dem Thema, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir nicht glauben sollten, dass unsere chemischen Raketen, also die ja chemisch funktionieren durch die Verbrennung von Kerosin oder Alkohol mit Sauerstoff, also angetrieben werden, oder mit Festbrennstoffen, also wie auch immer, auf jeden Fall ein chemischer Antrieb, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen sollten, wie das eigentlich wäre, was es bedeuten würde, dass sich damit niemand so richtig beschäftigt, die UNO zum Beispiel nicht. Da ist mir wieder eingefallen, ich habe ja dieses Projekt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich denke, dass wir, also das heißt Philosophen mit Naturwissenschaftlern, sich darüber mal grundsätzlich Gedanken machen sollten, über die Bedingungen der Möglichkeit des Kontaktes und auch wie eine Ethik des Kontaktes aussehen könnte. Das ist etwas, was ich glaube, was immens wichtig ist, und die Zeiten werden immer besser dafür. Und es gibt der zweite Faktor bei dem Artikel, wenn ich das lese, Scientific American, stellt euch das Bild der Wissenschaft, ich weiß nicht so recht, könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass das eine gewisse Durchlässigkeit hätte. Aber in Deutschland ist die dumme Ignoranz, die arrogante Ignoranz auf diesem Sektor immer noch so stark vertreten, dass wir sozusagen das Viertlandwelt sind in diesem Zusammenhang. Wenn man vergleicht, was dort in den USA passiert, ja, das ist wirklich wie so, man hat das Gefühl, als wenn die Nachrichten noch mit reitenden Booten durch tiefe Wälder überbracht werden und nicht mit dem Internet. Es ist wie zwei Kulturen. Yes. Also als wenn man es mit zwei Kulturen zu tun hat. Eigentlich faszinierend, eigentlich auch was für Kommunikationswissenschaftler, eigentlich hochinteressant. Aber unser Land ist ja gesegnet mit Journalisten, die vor lauter Dummheit glauben, dass sie die Schlauesten sind.
Naja, solange sie dafür Journalistenpreise kriegen, ist doch alles in Ordnung. Nochmal zu Avi Loeb. Er sagt, interstellare Angelegenheiten, was du auch gerade gesagt hast, sind also noch nicht von Belang für die Nation, und darum gibt's auch noch kein internationales Protokoll der Vereinten Nationen. Und er schlägt aber vor, die Mond- und Marsoberfläche mit Fotos nach Artefakten zu untersuchen. Und er sagt, wenn wir ein Stück außerirdische Technologie in die Hände bekämen, würde das die Art und Weise verändern, wie wir unseren Platz im Universum einnehmen, unser Streben nach dem Weltraum und unsere philosophischen und theologischen Überzeugungen. Die mögliche Existenz von ETs wird nicht verschwinden, wenn wir sie ignorieren, so wie sich die Erde weiterhin um die Sonne bewegte, nachdem religiöse Autoritäten sich weigerten, durch Galileos Teleskop zu schauen. Das ist ein wunderbarer Aufruf im Scientific American. Besser kann man es eigentlich nicht schreiben. Und er hat aber jetzt auch keine konkreten Ideen, was man denn da jetzt macht, wenn die aufkreuzen. Wie sollte er auch? Es ist halt schwierig. Das ist halt, ja, ich meine, man müsste eben wissen, was die Militärs wissen, ja. Also
Stochern im Nebel, aber es ist eben, es bleibt, wie gesagt, das haben wir ja unserem geschätzten Kollegen mit der Soziologie der Außerirdischen, Andreas Anton, zu verdanken, der sozusagen das erste Mal mit einem gut funktionierenden, gut geölten Gehirn quasi topschlagen war in diesem Sektor in Deutschland und ein für mich Standardwerk da rausgebracht hat. Und ich, wie gesagt, ich möchte diese Konferenz, möchte ich erleben. Ich würde es wirklich gerne anschieben. Vielleicht kann ja auch mal, wenn es da dran Interesse gibt oder wenn es auch im akademischen Bereich Leute gäbe, die den Mut hätten, sich in diese Richtung zu bewegen. Es wäre sicherlich mit einer internationalen Besetzung machbar. Es gibt genügend Leute mittlerweile, die man dazu einladen kann. Wie zum Beispiel Avi Loeb, der ein großer Vordenker ist, wie Jacques Vallée, gibt es also Leute mit Reputation, die das möglich machen würden. Und das ist eigentlich bitter an der Zeit. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eine verändernde Größe wäre, wenn wir gedanklich uns vernünftig mit diesem Sektor beschäftigen auf der Basis von Klugheits- und ethischen Überlegungen und nicht militärischen. Also für mich ist ja immer der Punkt, warum soll ich auf einem Planet mit Komodowaran landen, die nur damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu zerfleischen? Das gucke ich mir doch lieber von außen an, ja? Und würde ich mit uns Kontakt aufnehmen? Nein, ich würde davon dringend abraten. Also das wäre, und ich glaube eben, dass so Sachen wie Ideen oder Gedanken, dass das wichtig ist, dass es nicht nur die, dass es nicht die materielle Welt gibt, sondern dass diese Sachen eine eigene Realität haben, die nicht zu unterschätzen ist, sondern die oberhalb dieser der rein sozusagen physischen Realität liegen. Also das ist zumindest ein Gedankengang, den es sich lohnt zu verfolgen. Also Ideengeschichte ist davon abgesehen auch was Interessantes in der Wissenschaft. Das heißt, dieser Bereich, und es ist eben wieder so, dass es in den USA, wir sehen das ja mit ATIP und sowas, der Senat, und dann gibt es geheime Anhörungen. Es gehört eigentlich in den Bereich der Wissenschaft, und zwar so sehr wie kaum etwas anderes. Also abgesehen von unseren Lebensgrundlagen, der Gefährdung von den Lebensgrundlagen, sind das die entscheidenden Fragen. Also nicht nur sozusagen, wer bin ich und was darf ich hoffen, sondern eigentlich ist die Frage, die Kant nicht gestellt hat, bin ich allein im Universum? Er hat sie ja übrigens beantwortet in der Schrift. Er war ja der Meinung, dass in unserem Sonnensystem auch schon andere, in unserem, ja, andere intelligente Wesen existieren. Das war damals nicht abwegig als Gedanke. Aber dieser ganze Faktor, da tut sich, es ist ungeheuer, was sich tut, und ich finde es super spannend. Also ja, ich denke immer noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben und du gesagt hast, willst du denn wirklich deinen Ruf ruinieren, was ja mittlerweile geschehen ist. Also ich habe den längsten Eintrag in Psiram und die versuchen mich ja politisch zu diskreditieren und machen das hauptsächlich über das UFO-Thema. Das ist eine ihrer liebsten Übungen. Das
wird denen sowas von auf die Füße fallen.
Und das wird ihnen, genau, das freut mich doch sehr. Also in der Zeit, wo wir das jetzt hier betreiben, hat sich so viel getan auf dem Sektor, ist das Thema vom plutoniumverstrahlten Idiotenthema doch mittlerweile in den USA der Wissenschaft angekommen, und wir können uns ganz entspannt zurücklehnen. Wir brauchen nur abwarten, die Zeit ist auf unserer Seite. In Deutschland werden all die Leute, die sich damit, die das als Unsinn betrachtet haben, werden in absehbarer Zeit die hirntoten Idioten sein, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, die sie tatsächlich gewesen sind in den letzten Jahrzehnten. Ich spreche da vom Spiegel zum Beispiel.
Ja, na gut, ja, die Leute, die uns verkaufen wollten, dass das alles Blödsinn ist. Und ich denke aber, es gibt eben ganz viele Leute da draußen, die eigentlich offen waren und nichts weiter darüber wussten und gesagt haben, warum sollen wir nicht alleine sein im Universum? Und ich weiß halt nichts darüber. Woher wollen sie auch was erfahren, wenn sie nicht zufälligerweise über eine meiner Webseiten stoßen im deutschsprachigen Raum, oder es gibt ja noch ein paar andere gute, zum Beispiel das UFO-Phänomen von Michael Landwehr. Also so, da ist halt schwierig an gute Informationen ranzukommen, ja. Und ich denke, das ist für
Schrott,
die,
das wird, muss man ja auch real sagen, es gibt viel Schrott, aber das ist in der Geschichte Wissenschaft jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und das ist eben, also das ist aber das, was ich von einem Wissenschaftler erwarte, dass er so viel Spaß an der Exploration hat und am Nachdenken, dass ihn dann die Neugier übermannt und er mit diesem Thema sich beschäftigt. Ich sage, das genau, Beispiel ist für mich Andreas Anton.
Bald sind wir sowieso alle als Nazis oder Corona-Leugner oder sowas verschrien. Und dann brauchen wir uns alle gar keine Gedanken mehr zu machen, können uns eigentlich endlich mal damit beschäftigen, was uns wirklich interessiert. Ja. Und eine Sache, die mich wirklich interessiert.
Warte auf den Tag, an dem wir UFO-Leugner sagen können. Und der World
UFO-Leugner, genau. Ja, das wird auch noch spannend, wie sie das dann framen werden. Ja, wenn das dann wirklich nicht mehr zu leugnen ist. Eine Sache, die mich besonders interessiert dieser Tage, ist natürlich das, es sind diese Videos hier von der US-Marine. Die hat Jeremy Corbell veröffentlicht, und das ist nicht nur diese Videos, hier ist noch was anderes. Es sind insgesamt Bilder von drei Vorfällen. Hier sehen wir also dieses berühmte, inzwischen berühmt gewordene Pyramiden-UFO, das im Bericht schon als pyramidenförmig beschrieben wird. Wir sehen, es blinkt, es ist dreiecksförmig. Was dahinter stecken könnte, dazu kommen wir gleich. Ich wollte kurz sagen, es sind also Videoaufnahmen von drei Vorfällen von der USS Russell im Juli 2019. Das war dieses pyramidenförmige UFO, was wir gerade gesehen haben. Dann USS Omaha, das ist dieses kugelförmige Objekt, was wir auf dem Schwarz-Weiß Bild gesehen haben. Da wurde vermutet, dass es sich um ein Transmedium-Fluggerät handelt, weil es auch beim Abtauchen ins Wasser beobachtet worden sein soll, ohne dass es zerstört wurde. und ein U-Boot wurde eingesetzt und man konnte nichts finden, laut Bericht. Und am 4. März 2019 soll ein F-18-Pilot und sein Weapon Systems Officer, also sein Waffen, wie sagt man das, der die Waffe...
Waffenoffizier.
Der Waffenoffizier sollen vor der Küste von Virginia auch Handyfotos aus dem Cockpit gemacht haben. Und ich glaube, es gibt dazu auch noch ein... Es gibt dazu ja auch noch irgendwo einen Artikel oder ein Bild. Hier sehen wir genau Mystery Wire. Ich mache das mal groß. So, das sind also jetzt hier auch noch Bilder, die George Knapp und Jeremy Corbell veröffentlicht haben. All diese Bilder stammen aus einem Briefing. Das Briefing war classified, also geheim, aber die Bilder sind nicht geheim. Und Corbell konnte also tatsächlich auch verifizieren, dass diese Sachen aus dem Briefing stammen. Und das zeigt, sagt Corbell, dass das Verteidigungsministerium in Amerika diese Sache ernst nimmt und seine Leute darüber auch informiert. Aber man muss dazu sagen, diese Fotos wurden im Rahmen eines Geheimdienstbriefings gezeigt, um die Teilnehmer über UAPs und deren Flugeigenschaften weiterzubilden. Und da stellt sich mir halt die große Frage, weil das, um nochmal zurückzukommen zu diesem Video hier, was zeigt dieses Video denn eigentlich wirklich? Also ich will es nochmal kurz hier anspielen. Also das ist ein dreiecksförmiges Ding, was blinkt, und man hat auch... Und das, übrigens, das Video an sich ist nur ein paar Sekunden lang. Hier sehen wir es nochmal. Ich spule mal vor. So. Okay, das wird also offenbar durch so eine Art Nachtsichtgerät aufgenommen. Auch seltsam, ne, dass das so hin und her wackelt. Also da hat offenbar jemand irgendwie sein Handy oder so an das
Gerät. Ja, oder das Nachtsichtgerät mit Aufzeichnungsfunktion, die gibt's ja mittlerweile auch, ja. Ich habe dir geschickt, also als das rauskam von Corbell, und es war George Knapp hatte das auch darüber berichtet, und dann war ich quasi mit dem Indikator George Knapp, also Corbell weiß ich nicht so recht, George Knapp halte ich für eine gute Quelle. Wir haben uns dann darüber kurz ausgetauscht, und ich dachte, wenn George Knapp da drauf geht, gibt es irgendwelche Infos, die hinterher noch rauskommen, die das Ganze glaubwürdiger machen. Aus meiner Sicht, ich glaube auch aus deiner, ist da nichts gekommen, und ich halte es für eines der schwächsten Dokumente, nicht das Beste, wie jetzt gesagt wurde, von Corbell, also sozusagen der neue Goldstandard, sondern das sieht für mich aus wie ein Videoartefakt, und das sieht aus wie die Strobe Lights von einem Flugzeug. Egal jetzt, ob jetzt Verkehrsflugzeug oder Militärflugzeug, auch die Bewegungsgeschwindigkeit sind Sachen, die man sehr gut sehen kann. Jemand hat auch ausgerechnet, wenn das jetzt in ungefähr 10 Kilometer Höhe wäre, würde es mit einer Geschwindigkeit ungefähr von 400 oder 450 Knoten. 450 Knoten ist die Standardgeschwindigkeit für Militärflugzeuge. Wenn die sozusagen normal Cruise Speed unterwegs sind. Also mich haut das in keiner Weise aus den Socken, was ich da sehe. Auch die anderen Fotos von dieser Sichtung, das Interessante ist diese Transmedium-Geschichte. Aber bei mir ging sofort der Misstrauensalarm los. Wird da jetzt irgendwas aufgebaut, um die ganze Sache entsorgen zu können? Dass man sagt, ja, guck mal, die sind alle drauf angesprungen und das ist doch alles Quatsch. Und wir haben jetzt festgestellt, das handelt sich hier um KC-10-Tanker oder irgendwas, und alles ganz, und dann hinterher stehen alle Leute da und sind desavouiert davon, dass sie dieser Sache auf den Leim gegangen sind. Also ich würde mal interessieren, wie siehst du das? Also wenn ich sehe, dann denke ich...
Genau. Ich sehe es so wie Mick West. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Mick West. Er hat oft wirklich, aber hier sehen wir es mal. Also Mick West ist ein man würde ihn als ideologischen Skeptiker bezeichnen. Er ist nicht bösartig, aber er ist schon, also er lässt schon wirklich einfach Sachen weg. Ja, ich bin, er kann zum Beispiel die Fleur-Videos und so weiter, und die ersten drei Videos, die da veröffentlicht wurden, sind von der To The Stars Academy, die hat er halt abgetan, aufgrund nur von dem, was man da sieht, und hat eben die ganzen Pilotenzeugenaussagen, die es ja nun inzwischen gibt, ich glaube, es sind 8 Piloten und Militärs, die dort an Bord waren, die dort auch Sachen beschrieben haben, die kann man da nicht außen vor lassen, die hat er aber außen vor gelassen, um seine These davon zu erklären, dass das halt hier einfach nur ein ein Flugzeug von hinten ist und oder einfach nur ein Ballon oder einfach nur die Parallaxe oder irgendwas. Das finde ich nicht okay. Aber man muss sagen, was dieses Video angeht, er hat hier ein Video gemacht, das heißt, das ist nur Bokeh. Das ist keine Pyramide. Und was wirklich dafür spricht, dass es sich hier um ein ganz gewöhnliches Objekt handelt.
Effekt bei jetzt neuen Kameras, weil man hat ja bei Filmen diese wunderbare, das Hintergrund unscharf und meinetwegen nur die Augen scharf sind oder das Gesicht. Was bei den Videokameras am Anfang war, alles grausam scharf. Und das nennt man Bokeh. Also das ist der Effekt. Und dann durch diese künstliche Unschärfe gibt eben Artefakte, wird man das nennen. Also das heißt, man sieht etwas, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Das heißt, ein Kreis kann zum Dreieck werden.
Ja, genau. Zum Beispiel, wenn eben, das hängt ja von der Blende ab, wenn du eben eine Blende hast, eine dreiecksförmige Blende, wie man hier sieht, wenn du so ein Gerät hast und dann ist dann irgendwas unscharf gestellt, dann werden diese Lichter dann dreieckig dargestellt. Auch wenn sie ganz anders aussehen. So ist das eben. Das ist Optik. Und das muss man einfach wirklich sagen. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Also die sind ja alle dreiecksförmig. Und hat man das auch gesehen, das war jetzt sein Video, ne? Er hat einfach auf den Sternenhimmel gehalten und mal unscharf gestellt. Und man sieht, dort, wo das aufgenommen wurde, sind auch ganz normale Verkehrsflugzeuge rumgeflogen. Das könnte sich also um ein normales Flugzeug gehandelt haben, was auch dafür spricht, dass es natürlich ein ganz normales Flugzeug war. Erstmal die gerade Flugbahn, die auch in keiner Weise ist das irgendwie anormal. Also das springt nicht rum und witscht nicht hin und her, wie man das so von den...
Keiner rechter Winkel, also alles das, was Joy Lizondo auch als Indikatoren für eine UFO-Sichtung angegeben hat, ist sie nicht. Also das ist jetzt wirklich so, wie Richard Dolan damals gesagt hat, U2 fliegt wie ein Straight, like, also geradeaus wie ein Pfeil. Also das ist alles spricht eigentlich dagegen.
Was auch noch krass ist, ist, das blinkt auch noch genau in dem Rhythmus, wie die normalen Verkehrslichter, Orientierungslichter an den Flugzeugen blinken, in genau demselben Rhythmus. 1, noch was Sekunden. Also mich haut das überhaupt gar nicht vom Hocker. Und jetzt muss man sagen, das Pentagon hat ja bestätigt, dass diese Videos aus dem Briefing stammen. Aber na und? Sie haben eben nicht bestätigt, dass es sich dabei um was Unidentifiziertes handeln muss, sondern sie haben eben nur gesagt, das war ein Video, das tatsächlich bei so einem Briefing über UAP gezeigt wurde. Und wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, dass dieses Briefing dazu diente, die Offiziere weiterzubilden über die Erscheinungsform von UAP, dann kann man auch einfach sagen, was ist, wenn die das als Negativbeispiel gezeigt haben, ja? Guck mal, sieht auf den ersten Blick komisch aus, aber auf den zweiten Blick ist es dann eben erklärbar durch die Blende und so weiter und so fort. Also das ist eben einfach ein Weiterbildungsvideo gewesen, um zu zeigen, das ist jedenfalls kein UAP. Ja, also ich halte das für auf jeden Fall für wahrscheinlicher, als dass es sich hier um irgendwas Komisches handelt.
Ja.
Hier der eine links hier sehen wir einen Versuch mit so einem Nachtsichtgerät mit dreieckiger Blende und daneben das andere. Und das ist also wirklich verblüffend, wie ähnlich sich das ist. Also ich würde da nicht viel drauf geben auf dieses Video. Die Frage ist also jetzt, warum das jetzt also an die Öffentlichkeit kommt, wo hat Corbell das her und warum machen die das jetzt? Und was ich interessant finde, ist der UFO-Archivar und ausgezeichnete UFO-Forscher John Greenwald hat dazu ein Video gemacht und hat diese ganzen Fotos, ich meine, das ist auch nicht das erste kontroverse UFO-Bild, ja. Also hier sehen wir ja zum Beispiel es gibt Leute, die vermuten, dass hinter einem dieser Bilder, die vorher erschienen sind, wo ein Pilot mit seinem iPhone aus dem Cockpit ein Foto aufgenommen hat, dass es so eigentlich in Wahrheit so ein Batman-Balloon war hier. Und man muss sagen...
Wie siehst du das denn? Ich habe die von der Form her, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh ja, ja, scheint, habe ich auch
ja, gedacht. Ja, das ist eine Theorie, die kann man nicht so ohne weiteres von der Hand weisen, weil wir wissen erstmal nicht, wie sich das bewegt hat. Was vielleicht ein bisschen komisch ist, das wurde über Meer aufgenommen. Also was macht jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wo das über Meer aufgenommen wurde, aber was macht jetzt so ein Ballon so weit hin über Meer? Das ist vielleicht jetzt dann die nächste Frage. Aber John Greenwald hat hier, also ich empfehle wirklich jedem dieses Video sich mal anzugucken. Er sagt, Er sagt, dass es könnte eine Kommunikationsstrategie sein, zum lächerlich machen oder ablenken. Er sagt, die Bankers behaupten ja, das seien alles nur Ballons oder Drohnen. Und interessanterweise ist es auch so, dass in den Dokumenten zu den Videos, die veröffentlicht worden sind, ist auch immer nur die Rede von Ballons. Hier sehen wir es, Ballons oder unmanned oder andere UAS. Mhm. Also unmanned UAV heißt Unmanned Aerial Vehicle, das ist also eine Drohne. Ballons oder UAS oder also Unmanned Aerial System, ja, so was auch immer das dann ist. Das ist dann so, und er sagt also, das steht auf diesen Dokumenten, und die Pressesprecherin vom Verteidigungsministerium hätte auch darauf hingewiesen, dass das Verteidigungsministerium keine Einzelheiten über Berichte oder Beobachtungen abgibt, die zunächst als UAP eingestuft wurden, was nicht heißt, dass es eben bei einer späteren Analyse dann sich eben doch als was anderes rausstellt als UAP. Und ja. Das Täuschen hat natürlich für den Geheimdienst einen gewissen Mehrwert, das muss man ja sagen. Die haben das ja seit 70 Jahren gemacht. Die Frage ist, warum sollten sie das plötzlich aufgeben? Ich meine, wir sehen, es gibt eine, und soweit sind wir jetzt eigentlich so in unserer Annahme, wir sehen ja, dass die Initiative, diese Sachen zu veröffentlichen, To the Stars Academy und so, das ging von privater Hand aus. Das war Luis Elizondo hat da was gemacht, was bestimmten Leuten nicht in den Kram gepasst hat, sonst hätten die ja keine Untersuchung gestartet, wie es zur Veröffentlichung der Videos kam. Also das muss man sagen. Und was, wenn jetzt eben diese Veröffentlichungen hier mit diesen Ballons oder was auch immer diese Videos zeigen, so eine Art Gegenspionageaktion ist, um die Öffentlichkeit darüber zu täuschen, was die US-Regierung wirklich weiß. Und da gibt es ja ganz, oder was sie nicht weiß und was halt das Verteidigungsestablishment in Amerika weiß, sagen wir es mal so. Und da gibt es ganz interessante Hinweise, über die wir dann im zweiten Teil unserer Sendung dann auch noch reden wollen. Aber ich weiß nicht, wie siehst denn du das? Also wäre das denkbar, dass die sowas starten, so als Gegen...
Ich halte das auf jeden Fall für denkbar. Also wir haben ja mehrfach darüber geredet, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt. Es gab... Wir wissen, dass die Gruppe, die das aufklären will, also seit 2017 mit dem großen Mediensplash in Politico, in New York Times und in der Washington Post, dass es ihnen gelungen ist, aus dem Schmuddelsektor, in dem es in den USA nicht so stark war wie hier, aber auch da, rauszukommen, und dass es dagegen immer die Gruppe gibt, die sagt, da hängt so viel Struktur auch dran und Geheimwissen. Also das heißt, Struktur meine ich damit, dass ganz viel Forschung in den Bereich der Privatwirtschaft verlegt wurde. Es war immer schon die Frage, wie viel Lockheed Skunk Works oder Phantom Works von Boeing, also die Abteilung für geheime Projekte, wie viel dort bekannt ist, was niemand sonst weiß, was auch geheim gehalten werden muss. Und das ist der Bereich, diese Unklarheit, das heißt, das Nebelkerzen werfen, sich hinter diesen Rauchvorhängen verstecken, ist etwas, was originäre Aufgabe von den Geheimdiensten ist, was ja immer das UFO, die Aufklärung des UFO-Phänomens erschwert hat. Also ja, auf jeden Fall. Und mittlerweile auch noch, wenn man das Ganze wieder torpedieren wollte, wäre das die beste Variante, die ich mir jetzt erstmal so dazu ausdenken könnte. Also das heißt, man diskreditiert die Leute alle, die da draufgesprungen sind, sind lächerlich hinterher. Also das sehr wohl kann ich mir das vorstellen. Ich glaube, dass das, es gibt immer noch, es gibt die zwei Sachen auch, wenn man es jetzt hochzieht, dass man immer wachsam bleiben sollte, ob es sich darum handelt, dass man im Bereich Waffen eine neue Bedrohung, also einen neuen sozusagen schwarzen Mann aufbaut, mit dem man Angst machen kann, was ansonsten passiert. Also was ja auch eine, also Vermutung ist, dass immer diese Varianten, also der Russe kommt oder wenn jetzt der Alien kommt, ist noch besser, ja. Also dann sozusagen, wo ist denn die Bremse, die da eingebaut werden müsste bei den Kosten? Also das muss man im Auge behalten und eben die Möglichkeit, das nochmal zu diskreditieren. Also das heißt, die letzte Anstrengung, um die Sache wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, könnte es sein, sehr wohl, halte ich für möglich.
Mhm. Und man sieht ja jetzt auch von den anderen übrigen Offiziellen jetzt nicht gerade so eine ungeheure Offenheit. Ja, also wir sehen jetzt hier zum Beispiel mal den früheren US-Präsidenten George W. Bush, der hier gefragt wird, auch wie heißt dieser Talkmaster noch? Ich habe den gerade den Namen vergessen. Das ist auch so ein ganz
Kimmel war das, glaube ich, ne?
Jimmy Kimmel, genau. Der spricht ihn mal auf diese Videos an und George W. Bush sagt dann aber am Ende gar nichts über die Videos. Kimmel fragt George W. Bush, wären Sie überrascht, wenn wir von Kreaturen von anderen Planeten besucht würden? Und dann sagt er, ja, wären Sie dann nicht überrascht? Und dann sagt Kimmel, ja, aber ich habe nichts gesehen. Und es ist interessant, dass Sie sagen, Sie wären überrascht, denn Sie haben ja Beweise. Sie haben Beweise gesehen. Also wollen Sie sagen, es gibt keine Beweise? Clinton, also weil der Kimmel fragt ja jeden US-Präsidenten, den er kriegen kann, wie das mit den UFOs ist, ja. Und er sagt, Clinton hat mir gesagt, wenn er Beweise gesehen hätte, dann würde er jedem davon erzählen. Sehen Sie das auch so? Und da sagt George W. Bush ganz ernst, nein.
Ja, ganz da, schnell, nein. Trocken, das, unironisch, sagt einfach nein.
Nein, genau. Ja. Würden Sie nicht, glauben Sie, wir kommen damit nicht klar? Und dann sagt George W. Bush, ich glaube, das könnte Sie in die Umlaufbahn schleudern.
Da macht er dann Witz wieder, das ist so ein George Bush-Witz, ja. Aber die Reaktion darauf, sozusagen National Security State Reaktion, ist sofort zu sagen, und Kimmel fragt ihn ja auch, do you think we can't handle the truth? Ja, also das ist, wir kommen mit der Wahrheit nicht klar. Und ich will auch nochmal sagen, George Bush Senior, darf man nicht vergessen, war CIA-Chef, also diese ganze Corona von ihm, Cheney, Rumsfeld, das ist alles direkt am US-Sicherheitsstaat dran. Und da ist George Bush sehr, sehr viel näher dran, als Clinton das war. Also Clinton ist... Also gehörte nicht zu den Lieblingspolitikern der US-Administration, auch wenn er sich nach Kräften dazu bemüht hat, mit dem Jugoslawienkrieg und Ähnlichem damit reinzugehören. Aber Bush ist originär, kommt aus diesem Sektor mit seinem Vater, also durch die Familie, durch die ganzen Leute drumherum, also durch die Einbindung in diese Elitenstruktur USA, und da kommt seine Denkweise. Es wirklich lohnt sich, dieses Interview anzugucken und dieses No einmal anzuhören. Das No spricht mehr als zwei Buchstaben und ein Ton.
Ja, genau. No, sagt er. So ganz ernst, ja. Und er hat auch schon vorher, hat ja auch immer, also wenn er gefragt wurde, was er dazu sagen kann, sagt er immer, I won't tell you. Also nein, ich sag dazu nichts und so. Also es ist eine ganz ernste Sache. Und ich denke, diese Meldung hier, die Politico veröffentlicht hat, aber nicht nur Politico, es gibt auch Military und Military.com und andere, die sagen, es wird jetzt eine neue Weltraumnationalgarde gegründet. Also das ist nicht die Space Force, der, als neue Waffengattung des amerikanischen Militärs, sondern das ist jetzt die Space National Guard, die da extra noch gegründet werden soll. Und das machen die, um die Anlagen in bestimmten Bundesstaaten besonders zu schützen vor, was weiß ich, vor irgendwelchen Angriffen oder irgendwas. Und aber was genau diese Nationalgarde macht, habe ich nicht erfahren, in keinem der Artikel. Ich weiß nicht, ob du was gelesen hast, was die Aufgaben sein soll dieser Nationalgarde. Man weiß es nicht, ja. Auch über die Space Force hört man irgendwie auch so wenig. Das Einzige, was man so gehört hat, ist, ja, wir müssten da mal, da passiert so einiges in unserem Orbit, das unsere nationale Sicherheit bedroht, und wir können das, weil es geheim ist, halt noch nicht sagen, aber die Leute wären schockiert, wenn sie es erfahren würden, und deswegen brauchen wir die Space Force und so weiter. Also man sieht im Hintergrund, von dem Hintergrund kriegen wir nur ganz wenig mit. Und im Hintergrund laufen ganz ernsthafte Bemühungen, das Weltall zu militarisieren, dort die Kontrolle auch zu erhalten und so weiter. Und da spielen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen ab, von denen wir keinen blassen Schimmer haben. Und für uns ist das UFO-Phänomen hier sozusagen die Frontshow. Ja? Oder wie siehst du das?
Ja. Also, das ist jetzt mal, als ich meine Doku gemacht hatte, 2004 oder wann ich die gedreht habe, weiß gar nicht mehr, über die UFOs, war ja das Gespräch mit dem CIA-Historiker, der genau dieses Argument ganz nach vorne schob, dass die UFOs genutzt wurden als Rauchvorhang für die damals in Entwicklung oder Betrieb befindlichen Spionageflugzeuge, also U-2 und SR-71. Und das ist falsch gewesen. Also das stimmt einfach nicht. Aber dort wurde ganz offiziell, wurde dann von der CIA-Seite wurde gesagt, so haben wir halt die Leute sozusagen bearbeitet. Das heißt, da war ein Pilot, der sieht die U-2 Und kommt nach Hause und sagt, ich habe ein strahlendes Kreuz am Himmel gesehen. So sah das dann aus, wenn es von der unten von der Sonne noch bestrahlt wurde. Und dann haben wir den so lange bearbeitet, bis er glaubte, dass er einen Wetterballon gesehen hat. Und das war sozusagen unsere Variante. Und alle U2, also alle UFO-Sichtungen sind da, wohl sind so gewesen. Wo Dolan dann sagte, Bullshit, ja, kann nicht sein. Aber das ist eben eine ganz offizielle Variante, was gemacht wird. Also kann jetzt niemand sagen, das wäre eine wilde Verschwörungstheorie nach Professor Butter, wenn man sagt, dass genauso gearbeitet wird. Das ist ganz naheliegend, dass das der Fall ist. Ja.
Aber das the genie is out of the bottle, wie man sagt, der Flaschengeist ist raus und wird dann nicht, oder die Zahnpasta ist aus der Tube und kommt dann nicht wieder rein. Und man hat so den Eindruck, dass es also auch in der Wissenschaftswelt immer mehr Menschen gibt, die jetzt wirklich fordern, also richtig fordern, dass sie etwas über UAP erfahren dürfen. Ich meine, Avi Loeb fordert das ja nicht, aber er sagt ja auch, wir müssen das Thema ernst nehmen. Und es gibt da übrigens noch einen interessanten Club, der heißt Scientific Coalition for UAP, ach, ich habe es vergessen, Scientific Coalition for UAP Studies heißen die. Und hier ist mal die Webseite und die haben eine Pressemitteilung rausgegeben am 23. April und fordern den Senat auf, in Sachen UAP zu handeln. Und sie sagen, sie wollen auf jeden Fall mehr Informationen vom Militär haben. Und denken, dass das für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Und das ist nur eine dieser Aktionen, die man in den letzten Monaten erfahren hat, wo wirklich Druck auf die US-Regierung aufgebaut wird. Ein anderes Beispiel hast du auch gefunden, Dirk, ne? Da ging es um Fox News. Dass hier gesagt wird, es ist eigentlich ein Geheimdienstversagen, was wir hier sehen.
Ja, das fand ich einen sehr vernünftigen Beitrag, weil ich es für nachvollziehbar halte und weil es auch eigentlich meine Argumentation ist. Es ist ja mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen, dass es etwas gibt. Wir wissen nicht, was es ist. Und das ist originäre Aufgabe von den Geheimdiensten, das weiter aufzuklären. Also das heißt, es gibt eine große Gruppe von Leuten, die sich dann wegstiehlt, weil sie die Befürchtung haben, dass es ihre Karriere beschädigen würde, dass es zu ungewöhnlich ist. Also es ist nicht die Standardvariante der böse Russe, der böse Chinese, mit der man gut Karriere machen kann im Militär, sondern das ist etwas, was merkwürdig ist. Und das wäre aber genau in einem gut geführten Geheimdienst wäre das wichtig. Das war ja auch mein Argument gegenüber dem, ich glaube, es war ein Oberstleutnant oder war es ein Oberst, der da sitzt in der Bundespressekonferenz und der suffisant lächelte auf meine Frage, aber auch da vorher war das ja ähnlich, wo ich dann dachte, die Leute sind, das ist falsch. Also das heißt, die sollten, die können meinetwegen mit ISIS-Miene da sitzen oder mit Pokerface und sich nichts anmerken lassen, aber sich dafür nicht zu interessieren, ist Versagen im Amt. Wenigstens für den Sprecher notwendigerweise, der sollte aber auch wissen, wie er darauf reagiert, sondern für das Militär an sich. Auch bei uns sollten die Leute sich damit beschäftigen. Und das Argument hier drin war, dass es sich um ein jahrzehntelanges Versagen der Geheimdienste im Umgang mit diesem Thema handelt. Und das ist auch interessant, weil es nicht darum ging, wie kann man sich damit beschäftigen, also die ZDF-Spiegel-Version, sondern zu sagen, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht damit? Ja, also sozusagen, das finde ich, es ist wie gesagt, zwei Welten. USA, Europa, zwei Welten.
Ja, genau. Wir sind hier das schwarze Loch, wir sind hier das Tal der Ahnungslosen, nicht nur in Sachen UFOs, ja. Das ist,
genau.
Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz was einwerfen noch, weil es werden ja viele Erwartungen jetzt an diesen Bericht der UAP Task Force gerichtet. Diese UAP Task Force hat den Auftrag und übrigens unter der Führung des Marinegeheimdienstes einen Bericht zu erstellen darüber, was das Militär eigentlich so insgesamt über UFOs weiß. Also einen unklassifizierten Bericht auf Grundlage von klassifizierten Informationen zu geben. Und das wurde im Dezember per Gesetz verabschiedet und sie haben also bis 25. Juni oder so Zeit, diesen Bericht abzuliefern. Und ich will jetzt nicht genau sagen, woher ich diese Informationen habe, aus bestimmten Gründen, aber man sagt in informierten Militärkreisen hofft man eigentlich, also gibt es zwei Szenarien, wie das ausgeht. Das eine ist, die schlechte Variante wäre, dass man wirklich den Bericht abgeben muss am 25. Juni und dann völlig unvollständige Informationen hat. Weil es bei, so hört man, bei vergleichbaren Taskforce-Projekten, wo solche Informationen beschafft werden sollten, allein schon 8 Monate gedauert hat, um die nötigen Sicherheitsfreigaben zu erlangen und dann weitere 10 Monate, um die Informationen zusammenzutragen. Und das ist also bei so einem hochkompartmentalisierten, also hoch in sich verschachtelten Geheimdienstapparat, wo jeder so ein bisschen was weiß und der andere weiß es nicht, die linkere Hand weiß nicht, was die rechte macht und so, da sich einen Überblick zu verschaffen und das innerhalb von 6 Monaten ist ziemlich illusorisch, hört man. Und es wird also gehofft, dass die UAP Task Force eigentlich erstmal so eine Art Zwischenbericht abgeben wird und dann im besten Falle noch die Erlaubnis kriegt, weiterzumachen, weiterzuforschen und dann in einer unbestimmten Zeit in der Zukunft dann wirklich einen Abschlussbericht vorzulegen. Und ich habe das am Anfang Das habe ich also nicht zum ersten Mal gehört, dass die Zeit knapp wird. Das hatte George Knapp auch schon mal gesagt. Ich habe es jetzt gerade erst gestern noch mal brühwarm erfahren und muss sagen, also ich schließe mich dieser Einschätzung jetzt langsam an. Das ist wenn man sich überlegt, dass ja selbst Robert Gates, der CIA-Direktor hier, der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates.
Beides richtig.
Gesagt hat, er hat noch nie was gehört von UFOs, ja. Dann muss man ja davon ausgehen, wie kann das sein? Also, wir wissen ja, dass das Militär UFOs registriert. Wie kann es sein, dass der Verteidigungsminister nichts davon weiß? Und das, denke ich, das liegt eben daran, dass, dass es halt keiner Bescheid weiß, dass das halt ein Thema ist, das in ganz kleinen Kreisen innerhalb der Geheimdienste des militärisch-industriellen Komplexes vielleicht behandelt wird und ansonsten weiß keiner was darüber.
Ja, wir kommen ja noch dazu, gibt ja auch jetzt die Anfrage vom Inspector General, also sozusagen der Oberaufsichtsbehörde zu diesem Thema, und ich würde das alles in dieselbe Kategorie einordnen. Also was du sagst, ist erstmal natürlich richtig, also kompartmentalisiert heißt ja sozusagen in abgeschottet, dass man abgeschottet Wissen so aufbewahrt, dass es nicht überläuft in die nächste Abteilung. Also das ist eine Funktionsform von allen Geheimoperationen, ob es jetzt Geheimdienste selber oder Militär oder sogar Verwaltung ist, wie gearbeitet wird. Und das ist mit Sicherheit ein Problem. Und dann ist die zweite große, wir haben das ja mit dem Wilson-Memo und sowas gesehen, dass dann der Vizechef von der DIA sagte, wie kann das sein, dass ich es nicht weiß, ja? Und es wird viel rausgegeben an private Firmen. Das ist ja.
Genau, und darüber reden wir ja noch, aber sorry, dass ich das Wort abschneide. Aber wir wollten ja einen Break machen. Also der Generalinspekteur des US-Militärs. Es gibt auch einen Generalinspekteur bei der Bundeswehr.
CIA, also Inspector General ist insgesamt, also das ist so wie die Oberaufsichtsbehörde, die aufpasst, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Ja. Also das hat oft auch mit Geld zu tun.
So, und der wird jetzt also der hat jetzt die Aufgabe bekommen, eine Untersuchung durchzuführen, wie das Pentagon mit UFOs umgegangen ist.
Also ich finde es alles eine Sache, weil das, was man sieht, ist, wer hat eigentlich den Überblick? Und das würde mich doch, wenn ich da jetzt sitzen würde, auch interessieren, hat von euch eigentlich einer den Überblick? Und dass Leute dazu neigen dann, diese Geheimhaltung zu nutzen, um ein eigenes Süppchen zu kochen, das ist selbstverständlich der Fall. Und es ist genauso selbstverständlich Aufgabe von den Aufsichtsbehörden, das ist nicht nur das Parlament, sondern auch im Staat selber, auch in den Geheimdiensten selber, einen Überblick zu behalten, dass das nicht passiert. Das ist ja eine ideale Möglichkeit für Leute, eigene Karriere noch anzustreben. Und diesen ganzen Bereich, da glaube ich, tut sich im Moment an allen Ecken was. Und der Bericht, der rauskommt, das muss man sich ja auch vorstellen, das sind jetzt auf geheimer Grundlage ein öffentlicher Bericht, das ist ein Widerspruch in sich selber bereits. Also das ganze Konzept, also das heißt, das ist wirklich so eine Anfrage, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also das, ich würde da nicht allzu sehr drauf setzen, alle warten auf diesen Bericht. Kann sein, wenn es was Interessantes gibt, ist schön, aber die Wahrscheinlichkeit, dass was super Interessantes bei rauskommt, würde ich als gering bezeichnen. Und was viel interessanter ist, ist eigentlich das, was jetzt sowohl dieser Fox News-Kommentar als auch Inspector General ist im Grunde genommen dasselbe. Habt ihr eigentlich eure Arbeit richtig gemacht, Jungs? Ja. Und wenn da mal nachgeguckt würde, das kann man als 5-Jahres-Projekt laufen lassen. Da ist nach einem halben Jahr ein Bericht interessant, aber ich garantiere, dass man auch mehr findet, wenn man gründlich sucht. Da wird man mumifizierte Weihnachtsmänner hinter lauter Türen im Pentagon finden, die neben Osterhasen dort vergessen worden sind, ganz sicher.
Ja. Genau, genau. Und der Inspector General sagt ja hier, wir machen das Ziel dieser Einschätzung besteht darin, zu bestimmen, in welchem Ausmaß das Verteidigungsministerium Handlungen unternommen hat in Bezug auf UAP. Mhm. Und also das ist eine ziemlich schwammige Bezeichnung. Und Sie sagen auch, dieses Ziel kann also auch nochmal revidiert oder neu festgelegt werden, während diese Evaluierung voranschreitet. Und wir werden dabei auch Empfehlungen des Managements beachten. So, also die große Frage ist, was genau sucht der Inspector General? Was hat diese Untersuchung jetzt ausgelöst? Man munkelt, einerseits dient es dem Ziel, dem US-Kongress klarzumachen, ja, wir nehmen das Thema wirklich ernst, und andererseits scheinen da wirklich Dinge im Argen zu liegen. Also was könnte der Inspector General finden bei seinen Untersuchungen? Darüber haben wir uns natürlich genau Gedanken gemacht und werden euch jetzt unsere informierte Meinung oder gewisse Mainstream-Kollegen würden vielleicht sagen Verschwörungstheorien dazu jetzt gleich erzählen, aber erst nach dem Break, nur exklusiv für unsere Abonnenten auf exomagazin.tv, nicht für die Abonnenten von YouTube, denn mit irgendwas müssen wir ja auch unsere Abonnenten auf exomagazin.tv beglücken. Ja,
vor also, allen Dingen, ich sag nochmal, dieses Interview, Paola Harris, Jacques Vallée, das ist das Leckerli, was auf der kompartmentalisierten Seite des Programms auf Sie warte.
Genau, genau. Wir haben also ein exklusiv weltweit das erste Interview mit Paola Harris und Jacques Vallée über das neue Buch Trinity. Und wir reden noch über ein paar andere Sachen auch. Genau, mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gleich weiter hier auf exomagazin.tv, und für alle auf YouTube ist jetzt leider Schluss. Schaut mal vorbei auf unserer Seite. Bis dann. Ciao.